Ich habe zu Beginn eine Frage an euch. Also wir sind in Jakobus 1 übrigens, gell? Wir haben ja den Jakobusbrief angefangen. Frage, was würdet ihr euch lieber aussuchen, wenn ihr die Wahl hättet? Ein neues iPhone oder irgend so ein No-Name-Phone aus dem fernen Osten? Was würdet ihr lieber haben? Oder für die Handwerker, was würdest du lieber haben? Eine Bosch Professional Bohrmaschine mit TÜV-Siegel drauf oder irgend so ein No-Name-Gerät aus dem 1-Euro-Shop? Oder wie wär's mit dem Auto? Sag mal, du kaufst dann oder suchst einen Gebrauchtwagen und das sind zwei Autos, dasselbe Modell, selben Kilometer, selbe Alter, das eine hat TÜV, das andere nicht. Welches würdest du wählen? Das mit dem TÜV, oder? Warum? Ja, weil es läuft. Es wurde geprüft, gell? Wir schätzen das geprüfte Qualität, Qualitätsprodukte. Deswegen fahren wir lieber, weiß nicht, VW und BMW und Mercedes als Trabi oder sonst irgend so ein Ostblock-Ding, was wir gar nicht kennen. Ihr Männer, wenn es so sein müsste, mit wem würdet ihr lieber in den Krieg ziehen und zusammen im Schützengraben liegen? Mit einem neuen Rekruten, der noch nicht mal weiß, wie man richtig schießt und noch nie einen Kampf gesehen hat, oder mit einem echten Veteranen? Oder aufs Christliche umgelegt, du machst einen Missionseinsatz, sagen wir im Sudan, um den Menschen dort zu helfen, im Bürgerkrieg. Mit wem würdest du lieber gehen als Team? Mit einem Neubekehrten, von dem du noch gar nicht so richtig weißt, ob er wirklich mit Jesus geht, wie ernst das wirklich meint, der noch nie in einem dritten Weltland war und noch nie wirklich Probleme hatte in seinem Leben, oder mit so einem echten Pioniermissionar, der schon durch einige Krisen gegangen ist mit Jesus, der Erfahrungen hat, der Herausforderungen gemeistert hat. Mit wem wärst du lieber im Team? Ich glaube, wir würden alle sagen, lieber mit dem Zweiten. Warum? Weil er hat sich schon bewährt. Und die Frage ist, was für ein Christ willst du sein? Wie bewähren wir uns durch Herausforderungen, durch Erfahrungen mit Jesus? Also nicht, normalerweise wachsen wir nicht geistig, wenn wir irgendwie in Hawaii in der Hängematte liegen und Cola trinken. Alles easy, alles gechillt, das packt ja jeder, gell? Auch jeder Schönwetterchrist packt das. Aber wachsen tun wir durch Widerstände. So wie mein Neffe, der hat gerade die Vision, ein Cornetto zu werden, also so macht so Bodybuilding, geht regelmäßig ins Fitnessstudio, in die Muckibude, und er wächst. Aber wie wächst er? Wie wachsen die Muskeln dadurch, dass Widerstände draufgelegt werden? Und wenn er die 5 Kilo packt, dann kommt noch eine Kiloscheibe drauf und immer ein bisschen mehr, und so wächst dieser Muskel, wie ihr sehen könnt. Ja? Muss auch ein bisschen aufblasen. Und genauso ist es auch im Glauben. Wir wachsen in unserem Glauben und in unserem Charakter auch durch Widerstände. Ist nicht immer angenehm, der Prozess. Ich liege auch lieber in der Hängematte und fress Chips und so. Sieht man vielleicht auch. Aber wachsen tun wir durch Herausforderungen. Wie lernst du Geduld? Nur indem du wartest. Deutsche Bahn ist da unheimlich hilfreich. Wie lernst du Liebe? Wie lernst du vergeben? Wie lernst du Treue? Indem du heiratest zum Beispiel. Oder Gott dir Kinder schenkt. Oder einen Arbeitskollegen, der so ganz anders tickt als du, mit dem du dich reibst, ja, da lernst du zu vergeben. Und da lernst du dich entscheiden, zu lieben. Und so Schwierigkeiten sind ein Werkzeug in Gottes Hand. Wir mögen die nicht wirklich so als natürlicher Mensch. Wir sind keine Masochisten, gell? Wir mögen es nicht. Aber Schwierigkeiten sind ein Werkzeug in Gottes Hand. Und wenn wir das erkennen, dann gewinnen wir vielleicht eine neue Perspektive, wenn wir durch schwierige Zeiten durchgehen. Und ich möchte uns einladen, das in unseren persönlichen Herausforderungen im Blick zu behalten, aber auch in unseren Schwierigkeiten als Gemeinde. Ja, diese Schwierigkeiten sind eigentlich Segnungen von Gott, auch wenn sich's erstmal nicht so anfühlt. Aber es ist ein Segen in dem, was sie bewirken. Wir müssen uns bewähren und das ist gut. Und im Römer 8, Vers 28 sagt uns der Herr, wir wissen, dass Gott denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und im Vers 29 sagt uns dann, was das Gute ist, dass wir Jesus ähnlich werden. Wir werden in sein Bild geformt. Ja, unser Gott benutzt dieses Bild von dem Töpfer und dem Ton im Alten Testament. Und der Töpfer formt den Ton. Und wie macht er das? Durch Druck, oder? Und ich weiß nicht, wie der Ton sich fühlt dabei oder sagt, autsch, 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 greif mich da nicht an. Ja, das tut weh. Und wenn es fertig geformt ist, dann kommt er in den Ofen. Feurige Umstände, wird gebrannt. Aber es macht ihn härter. Und dann wird er bemalt und ja, vielleicht findet er das auch irgendwie komisch. Aber am Ende ist dann eine wunderschöne Vase oder ein wunderschönes Gefäß. Und das ist Gottes Plan für uns. Georg Müller, der große Mann des Glaubens, der in Waisenhausen mit, weiß nicht, ein paar tausend Kindern einfach durch Gebet geleitet hat und Gott hat sie übernatürlich versorgt, der hat geschrieben, wenn wir wünschen, dass unser Glaube gestärkt wird, sollten wir nicht vor Gelegenheiten zurückschrecken, in denen unser Glaube geprüft und durch Prüfungen gestärkt werden kann. Und Benny hat letzte Woche schon so gut darüber gesprochen. Jakobus schreibt seinen Brief an Jesus-Nachfolger aus dem jüdischen Hintergrund, die von ihren jüdischen Volksgenossen, ihren ehemaligen zumindest Glaubensgenossen verfolgt wurden und die fliehen mussten aus Jerusalem und zerstreut worden sind in die ganze Welt. Und er schreibt ihnen über die Bewährung ihres Glaubens oder über die Erprobung, über die Prüfung ihres Glaubens. Er schreibt ihnen diese widrigen Umstände, in denen sie sind, die schwierigen Umstände dienen zur Bewährung und die Bewährung bewirkt Ausharren oder Geduld. Und dann heißt es, das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben im Vers 4. Also wenn wir vor den Herausforderungen nicht davonlaufen, sondern mit einer guten, konstruktiven Einstellung reingehen, gewillt sind zu wachsen, gewillt sind uns trainieren zu lassen von unserem himmlischen Trainer, dann kann da echt Gutes wachsen. Er schreibt, damit ihr vollkommen oder ganzheitlich seid, vollendet seid und in nichts Mangel habt. So wie ein geprüftes Opferlamm im Tempel, das als würdig befunden wird. Und so dieses Ausharren, dieses aktive Vertrauen auf Jesus, dieses aktive Tragen und Ertragen von Herausforderungen, das macht etwas mit uns. Das stärkt uns, das macht uns reifer in unserem Glauben. Es macht uns eigentlich heiliger und heiler und vollständiger und ganzheitlicher als Person. Es gibt uns ein ungeteiltes Herz. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, da schreibt uns Petrus, da nun Christus im Fleisch, das heißt in seinem irdischen Leben, in seinem irdischen Leib gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Also dieses Leid hat einen reinigenden Effekt, es stärkt unseren Glauben, macht uns ein Stück weit zu geprüfter Qualität. So dieses Leidens-TÜV-Siegel Gottes. Roland Werner hat es so übersetzt in Vers 4. Und diese Ausdauer hat dann auch zur Folge, dass ihr das auch zum Abschluss führt, was ihr tut. So werdet ihr euer Ziel erreichen, eure Berufung ganz ausfüllen und in keinem Bereich hinter dem Ziel zurückbleiben. Und in diesem Kontext von Mangel und Zurückbleiben spricht er jetzt das Thema Weisheit an. Und wenn wir bedrängt sind, wenn wir angefochten sind, dann brauchen wir ganz besonders Weisheit von Gott, wie wir umgehen in dieser Situation. Ja, Weisheit ist mehr als Wissen oder Erkenntnis. Weisheit ist angewandtes Wissen. Zu wissen, was zu tun ist, aufgrund des Wissens, was ich habe. Also wir lesen in der Bibel, wir lesen Gottes Wort, wir lernen ihn kennen, was gut ist für uns, was nicht so gut ist für uns. Und Weisheit bedeutet, was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis in einer konkreten Situation? Was bedeutet das jetzt in unserer Situation als Familie von mir aus oder als Gemeinde? Und er schreibt uns im Vers 5, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Die neue evangelistische Übersetzung übersetzt es so, wenn jemand von euch nicht weiß, wie er das tun soll, dann darf er Gott um diese Weisheit bitten. In Sprüchen heißt es, die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor Gott ist der Anfang der Weisheit. Also Weisheit kommt aus der Beziehung mit Gott heraus. Und Beziehung wird praktisch gelebt durch Kommunikation. Das nennen wir Gebet, wenn wir mit Gott kommunizieren. Also wir gehen durch Versuchungen, wir gehen durch Anfechtungen, wir gehen durch Schwierigkeiten. Wir kommen an das Ende von uns selbst, an das Ende unserer eigenen Weisheit. Oh, ich weiß nicht, was ich tun soll in der Situation. Und da dürfen wir uns an unseren liebevollen, allmächtigen, allweisen Vater im Himmel wenden, der Weisheit in Person. Und Hebräerbrief sagt uns, wir dürfen das mit Zuversicht, mit Freimut machen, zu seinem Thron der Gnade laufen, damit wir Hilfe finden zur rechten Zeit. Also wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Da lernen wir erstens, er gibt willig, er gibt gerne. Unser Gott ist so unheimlich freigebig, das ist seine Natur. Ich hoffe, das fährt ein bisschen auf uns ab. Jesus hat gesagt, wenn ihr böse oder ihr, die ihr böse seid, im Vergleich zu Gott euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch Gutes geben? Gnade schenken, Weisheit schenken in dem Kontext. Er ist so freigebig, er ist so gut. Und zweitens lesen wir hier, er macht uns keine Vorwürfe. Er macht uns keine Vorwürfe, dass wir schon wiederkommen. Er wird nie sagen, warum kommst du schon wieder? Hey, du nervst oder so. Oder er macht uns keine Vorwürfe, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Er weiß es eh. Er kennt uns. Es macht ihm nichts aus. Er wartet nichts anderes. Wir müssen ihm da gar nichts vormachen. Er weiß eh alles. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja, getrennt von mir geht eh nichts. Also wir müssen ihm nichts vormachen. Er möchte, dass wir abhängig sind von ihm. Er wünscht sich, dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben. Und so, wenn das die Wahrheit ist, dass wir einen Gott haben, der unheimlich freigebig ist, und er sagt, ich mache euch keine Vorwürfe, kommt mit Zuversicht, mit Freimut, was ist die logische Anwendung davon? Ja, dass wir oft und gerne kommen und oft um Weisheit bitten. Und drittens sehen wir hier, wir dürfen das mit Zuversicht machen, mit Erwartung beten. Und sie wird ihm gegeben werden, heißt hier am Ende von Vers 5. Denn wir beten. Steht beten hier übrigens, nicht fordern, nicht herumkommandieren, nicht verlangen, nicht bestellen. Manche Christen behandeln Jesus so wie ihren Diener. Im Namen Jesu gebiete ich dir das und proklamiere das und erwarte das und fordere das. Versuch das bei deiner Frau und schau, wie toll sie das findet. Nee, er ist eine Person, er ist unser liebevoller Papa. Wir können einfach bitten. Er ist nicht ein Wunschautomat, er ist der Herr. Wir sind seine Diener, er ist der Herr. Und so diese demütige, vertrauensvolle Haltung, abhängige Haltung. Auch ich teile meine Nöte, meine Bedürfnisse, meine Fragen mit meinem Papa als geliebtes Kind. Und er liebt mich, er meint es gut mit mir. Und ich vertraue ihm, ich höre auf ihn. Und ich nehme meine Umstände auch aus seinen Händen an. Wisst ihr, nichts passiert in unserem Leben, was er nicht zulässt. Er ist nicht immer die Ursache für die Dinge, die passieren, aber er hat letztendlich hat er die Kontrolle. Und ich mache ihm das nicht zum Vorwurf, sondern ich nehme es an. Und ich frage nach seiner Weisheit. Vater, wir gehen gerade durch eine schwierige Zeit. Was willst du bewegen? Was willst du formen in unserem Herzen? Was willst du stärken in unserer Gemeinschaft, in unserer Familie? Wir wollen festhalten, wir wollen dir vertrauen. Du bist gut. Aber wir suchen deine Weisheit für diese Situation. Wir suchen deine Gelegenheiten auch. Ja, unsere Krisen sind Gottes Gelegenheiten. Und dann sagt uns Jakobus im Vers 6, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Also ein sehr eindrückliches Bild. Wissen wir sofort, was gemeint ist. Ein Zweifler. Soll ich Gott vertrauen oder vielleicht doch nicht? Soll ich an ihn glauben oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Soll ich ihm folgen oder nicht? So unbeständig, so hin und her geweht. Zweifel an Gottes Güte, warum er das zulässt. Zweifel an Gottes Liebe, meint das wirklich gut mit mir? Ja, schau aufs Kreuz, da siehst du, wie gut er es meint mit dir. Zweifel an Gottes Treue, wird er wirklich zu seinem Wort stehen? Zweifel an Gottes Wahrheit, ist es wirklich wahr, ist es wirklich gut, was er mir sagt? Ohne Zweifeln, sagt er, im Glauben bitten. In Hebräer 11 heißt es im Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Also vierter Punkt, Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Und das wächst durch Erfahrung auch. Je mehr ich seine Güte und seine Treue erlebe, desto mehr werde ich ihm vertrauen, hoffentlich. Und das ist auch so dieser Prozess von dieser, stell dir die Hantel vor und immer eine Scheibe mehr. Ja. Unsere Herausforderungen heute bereiten uns vor auf die Herausforderungen in der Zukunft. Gottes Erfahrung jetzt stärkt mich für die nächste Herausforderung. Und wirklich, das ist es, was das Leben zu einem Abenteuer macht, uns herausfordern zu lassen von Gott. Na, wir sind so sicherheitsbetont in unserer Kultur. Wir sind Sicherheitsfreaks. Gerade die deutschsprachigen Länder. Wir sind Versicherungsweltmeister. Wir wollen alles sicher und in trockenen Tüchern haben, am besten bis zur Rente und darüber hinaus. Und dann hören wir diese Berichte von Missionaren und die Abenteuer, die sie erleben und Georg Müller und Mann, was der für Wunder erlebt hat mit Gott und sagen, boah, unser Leben ist so langweilig. Ja, eh klar ist es langweilig. Wenn ich alles in meiner Hand habe und alles geplant habe und alles sicher habe, dann ist es kein Abenteuer mehr. Dann ist es sicher, aber kein Abenteuer. Und wir können nicht beides haben. Wir können nicht Abenteuer mit Gott erleben und alles sicher haben. Wenn wir Abenteuer mit Gott erleben wollen, dann müssen wir wieder Petrus raussteigen aus dem Boot auf das Wasser und einmal vertrauen. Und dann erleben wir Abenteuer mit Gott und Wunder mit Gott. Und das ist meine Erfahrung in meinem Leben. Gott tut Wunder, wenn ich sie brauche. Wenn ich sie nicht brauche, dann muss er auch keine Wunder tun, oder? Dann lebe ich halt so in meiner Begrenzung von dem, was ich leisten kann. Und in dieser Begrenzung meiner Komfortzone auch, ja, die ich nicht verlasse, weil ich ja so viel Sicherheit will. Na gut, dann hast du halt ein fades Leben. Dann erlebst du halt nicht viel mit ihm. Aber irgendwie ist schon cool, Abenteuer zu erleben mit Gott. Und das erlebe ich, wenn ich es brauche. Also als ich vor, weiß nicht, 25 Jahren nach Deutschland gezogen bin mit nichts, keine Struktur im Hintergrund, mit nichts, einfach Gott hat gerufen, ich bin gegangen, habe vertraut. Und manchmal schenkt Gott so irgendwie so diese Gabe des Glaubens auch, gell? Und dann war ich da und habe mir wahnsinnig Sorgen gemacht. Und die Ersparnisse sind gegen null gegangen. Und ich habe auf der Luftmatratze im Wohnzimmer vom Pastor geschlafen und dann im Keller unten. Und meine Pläne haben nicht funktioniert. Über 100 Bewerbungen geschrieben, keinen Job gefunden. Bis ich ans Ende von mir selbst gekommen bin. Herr, wenn du nichts tust, dann gehe ich wieder heim. Und ich habe erlebt, wie Gott übernatürlich versorgt hat. Wir haben im Keller gewohnt, die alten Hasen kennen die Geschichte, im Ventilator in der Wand. Und dann eines Tages da war so ein Hip-Hop-Klamottenladen nebenan, die wollten den Keller als Lager dazu haben. Und eines Tages kommen die mit dem Vermieter auf uns zu und fragen, hey, wollt ihr tauschen den Keller gegen eine Wohnung oben? Und weil wir damals für den Keller nichts bezahlt haben, den haben wir so dazugekriegt, habe ich 3 Jahre lang für die Wohnung nichts bezahlt. Und dann hat Gott mir nach einiger Zeit einen Job geschenkt hier in Edengroben unten. So ein Hilfsarbeiterjob, 1-2 Mal in der Woche. Und in derselben Woche kommt ein Bruder auf mich zu, sagt, hey, ich habe mir gerade ein neues Auto gekauft, willst du meinen alten Opel haben, der Delle in der Tür, hey, Versicherung, Steuer, alles schon bezahlt bis Jahresende. Und Gott hat versorgt, ja, dass ich in die Arbeit kommen konnte und Gott hat die Wohnung versorgt und ich konnte mit 600 Euro oder was immer ich verdient habe, konnte ich mich am Leben erhalten. Ich habe erlebt, wie Gott versorgt hat. Und das Coole ist, ich habe gemerkt, die Sorgen waren eigentlich unnötig. Gott ist ja so gut. Schau, Gott hätte versorgt, ob ich mir Sorgen gemacht hätte oder nicht. Mein Leben wäre angenehmer gewesen, wenn ich mir die Sorgen nicht gemacht hätte. Hätte er genauso versorgt. Aber er ist gut, selbst wenn ich keinen Glauben habe und mir Sorgen mache, hat er trotzdem versorgt. Und das Ding ist, wenn du solche Erfahrungen machst mit Gott, gehst du in die nächste Situation rein. Na und als wir als Gemeinde umgezogen sind hier von der Bahnhofstraße hier in die Räume, haben wir also maximal 2.000 Euro am Konto gehabt. Und die Miete war mehr als doppelt so hoch. Also total bescheuert eigentlich, menschlich gesehen, aber wir haben den Eindruck gehabt als Leitungsteam, ja, das ist dran. Und wir haben erlebt, wie Gott versorgt hat, oder? Und als wir mit der Family jetzt nach Österreich umgezogen sind, allein ist eine Sache, mit der Family ist nochmal zwei Scheiben drauf, haben wir wieder erlebt, wie Gott versorgt hat. Zwei Wochen bevor wir umgezogen sind, ja, haben wir eine Wohnung bekommen. Aber eigentlich völlig unmöglich, ja, mit meinem Gehalt im Wiener Raum, das ist wie wenn du nach München oder Stuttgart ziehst, eigentlich menschlich gesehen, wie soll das funktionieren? Aber Gott hat versorgt. Und im August wollen wir wieder hierher ziehen, gibt es auch noch ein paar offene Dinge. Aber der Herr wird treu sein. Und das ist das Ding, wir lernen mit Erfahrung. Und deswegen lasst uns diese Herausforderungen auch annehmen. Ja, wenn Gott uns in so Situationen bringt, wo wir an das Ende von uns kommen, wo wir es nicht sicher haben, wo wir vielleicht die Hosen voll haben auch. Das ist okay. Oder wo es weh tut. Keiner wünscht sich das, aber hey Leute, so ist das Leben. Es werden Schwierigkeiten kommen. Wenn du jetzt gerade nicht in einer schweren Zeit bist, wirst du in eine schwere Zeit kommen. 100%. So ist das Leben. Aber das Coole ist, Gott als unser Töpfer, er nimmt diese Dinge und nutzt sie uns zum Guten, um was zu formen, um was zu stärken. Und er möchte uns einladen, ihm zu vertrauen. Er bitte im Glauben, ohne irgendwie zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die hin und her getrieben wird. Und Jesus hat seine Jünger immer wieder für ihren Kleinglauben zurechtgewiesen, ne? Wo sie da im Sturm waren und Jesus hat gepennt und sie sind panisch geworden. Oder Petrus, als er erst diesen Glaubensschritt aufs Wasser und er schaut auf Jesus und er geht über seinen Problemen. Ja, er steht über seinen Problemen und er geht mit Jesus. Wow. Vielleicht hat er sich gedacht, wow, das ist cool, das ist das erste Mal, dass ich auf dem Wasser gehe. Oh, danke, Jesus. Preis dich, oh, du bist so gut. Oh, das, Herr, das erste Mal, dass du mir Kraft gibst, zu vergeben. Wow, das, ich hätte nicht gedacht, dass es geht. Oder diese Person zu lieben. Danke, Jesus. Wow, das erste Mal, dass ich Nein sagen kann zum Porno. Wow, Jesus, mit Blick auf dich, mit dir zusammen geht es und du gehst auf dem Wasser und dann fängt er wieder an, von Jesus wegzuschauen, auf sich zu schauen, es vielleicht rational zu analysieren und sagen, wow, aber schau, ich kann das doch gar nicht, ich hab's doch gar nicht drauf und also wirklich, das ist ja über, das geht ja gar nicht, oder? Auf dem Wasser gehen, das und dann ist er wieder in seinem eigenen, auf sich selbst gestellt, ja, im Selbstvertrauen und er sinkt. Und das Coole ist, ein kurzes, ehrliches Gebet, Herr, rette mich! Hätte auch gar keine Zeit gehabt, gell, für Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und der Herr sogleich, heißt es, streckt der Herr seine Hand aus und zieht ihn wieder hoch. Er ist so gut, er ist so geduldig. Aber dann weist er ihm zurecht und sagt, hey, Simon, Kleingläubiger, warum bist du so kleingläubig? Was bedeutet ein kleiner oder großer Glaube? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Was ist der Unterschied zwischen einem kleinen Glauben und einem großen Glauben? Ist der große Glaube der, der lauter ist, der im Namen Jesu, ist das großer Glaube? Nicht unbedingt, oder? Was, in welcher Einheit wird Glaube gemessen? Ja, Vertrauen ist dasselbe, würde ich sagen. Vertrauen, Glaube, in welcher Einheit wird das gemessen? In Beständigkeit. Das ist der Unterschied. Ein großer Glaube vertraut ihm immer. Ein kleiner Glaube vertraut ihm nur in manchen Situationen. Manchmal. Und beständiger Glaube, beständiges Vertrauen, das ist geistliche Reife. Und dazu will er uns führen. Und dann schreibt er hier weiter im Vers 7, denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wankelmütiger oder doppelherziger, ein Mensch mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Einer, der nicht weiß, was er will, der kein Commitment machen will. Und hey, das ist ein Beziehungskiller, das ist ein Beziehungsdämpfer oder so ein Turn-off würden die Amme sagen. Also wie so ein Kerl, der sich nicht für seine Frau entscheiden will, der sagt, ja, ich mag dich, ich mag mit dir zusammen sein, aber das andere Mädel finde ich auch toll und die auch und ich will mich nicht entscheiden und ich halte mir alle irgendwie so ein bisschen warm. Der Typ, der nicht wirklich eine Hingabe macht, der nicht wirklich sich exklusiv an dich binden will. Frauen, was würdet ihr denken über so einen Kerl? Wie würdet ihr den nennen? Also mir fallen Worte mit A ein, aber vielleicht ein Doppelherziger wäre das Minimum. Ein geteiltes Herz, ein Unbeständiger. Und natürlich geht es umgekehrt auch. Ja? Ihr Männer, wie würdest du dich fühlen, wenn dein Mädel zu dir sagt, hey, ich mag dein Haus, ich mag dein Auto, ich mag dein Bankkonto, aber ich bin mir nicht so sicher, ob ich wirklich mit dir leben will, aber bitte gib mir das und das und das. Und was würdet ihr denken? Nein! Du kriegst mein Zeug, ich teile mein Leben mit dir, wenn du mich heiratest, wenn du ein Commitment machst. Ich will nicht irgendwie nur so ein Sugar Daddy sein, ohne Beziehung. Oder gerade nur, wenn du mal Lust hast. Das ist ein Beziehungsdämpfer. Also sei heiß oder sei kalt, entscheide dich, mach ganze Sache oder lass es. Sonst ist es eine dysfunktionale Beziehung. Und Jesus sagt im Prinzip dasselbe in der Offenbarung auch einer Gemeinde. Er sagt ihnen, seid heiß oder kalt, sonst habe ich eine Kotzreaktion. Also fünfter Punkt ist, Gott möchte, dass wir ihm voll hingegeben sind. Nicht mit geteiltem Herzen, so mit einem Fuß mit dem Herrn, mit einem anderen Fuß in der Welt, so halbherzige Nachfolge, Schönwetterchristen, die es nicht wirklich ernst meinen, so ein bisschen religiös sein, ein bisschen Christ sein, hey, das geht gar nicht. Das ist wie ein bisschen schwanger sein. Das geht nicht. Oder ein bisschen verheiratet sein. Das geht nicht. Also ganze Sache. Jesus hat uns gesagt in der Bergpredigt, unser Herz ist nicht groß genug für zwei Herren. Er hat gesagt, du kannst nicht dem Mammon dienen und dem Herrn. Du wirst entweder den einen Herrn hassen und den anderen lieben oder umgekehrt. Keiner kann zwei Herren dienen. Du musst eine Entscheidung treffen. Du kannst nicht für Geld leben oder für den Herrn. Das geht nicht. Du wirst immer eine Entscheidung treffen, wenn es praktisch wird. Und er sagt uns hier, ist er doch wankelmütig, ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Und jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ich werde das nicht abschwächen, ich werde es nicht wegdiskutieren. Ich möchte es nicht relativieren. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns ihm hingeben. Das ist die Basis für eine gute Beziehung, für eine Ehe, ja, unter uns Menschen, aber auch unsere Beziehung mit dem Herrn. Hebräer 10, Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens. Und das muss jetzt kein Ding sein. Ihr sagt, wenn euer Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, das ist gut, das langt. Ja? Ihr braucht nicht einen größeren Glauben, ihr braucht einen beständigen. Im Vertrauen. Jakobus im Kapitel 4 wird er uns schreiben, im Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen oder ihr mit geteilten, doppelherzigen Herzen. Nee, mach klar Schiff, mach volle Sache, eier nicht rum. Jakobus macht es ja im Kapitel 1. Er reißt ganz viele Themen an, die er dann später in seinem Brief noch weiter entwickeln wird, werdet ihr sehen. Also Weisheit von oben werden wir wieder im Kapitel 3 sehen, auch Reichtum, Armut, Ansehen der Person und so weiter ist ein Thema, was wieder auftauchen wird. Aber hier wird es uns vorgestellt im Vers 9. Eine Herausforderung, die diese vertriebenen Jünger, Judenchristen aus Jerusalem hatten, war materielle Armut. Es waren Flüchtlinge und keine Flüchtlinge ins deutsche Sozialsystem, wie wir es heute beobachten. Das war anders damals. Das war echt eine Prüfung, das war eine Herausforderung. Die sind mal mit nichts dagestanden. Und Jakobus zeigt hier, dass sie vor dem Herrn alle gleich sind. Er sagt, der niedrige Bruder, damit ist der Arme gemeint, aber rühme sich seiner Hoheit. Du bist ein Königskind. Du bist unheimlich reich, wenn du Gott hast. Das ist das Wertvollste. Er hat sein Wertvollstes, er hat seinen Sohn für dich gegeben. Römer 8, und wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Du bist wertvoll, du bist mein Kind. Du bist nicht ein zweitklassiger oder minderwertiger Christ oder ein minderwertiger Bruder oder Schwester in der Gemeinde, wenn du materiell arm bist. Nee, du bist reich, geistlich reich hier und hey, im Himmel warten alle Schätze der Ewigkeit. In Kapitel 2 wird Jakobus schreiben, hört zu, meine lieben Brüder, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen der Welt arm sind, auserwählt, reich im Glauben und Erben jenes Reiches zu sein, das er denen versprochen hat, die ihn lieben? Also schau nicht auf dich herab, kein Minderwertigkeitskomplex, weil du nicht so viel hast wie andere. Auf der anderen Seite sagt er im Vers 10, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Also Kontext ist, das Klima da ist eher so Wüstenklima. Wenn es regnet, dann sprießen die Blumen schnell auf. Aber dann, wenn der heiße Wüstenwind kommt, ist es auch wieder schnell vorbei. Und er nimmt es als Bild für die Vergänglichkeit unseres Lebens. Ja, wir sind wie Gras, das an einem Tag blüht, am nächsten. Ja, sind wir gestorben oder einem Tag sind wir gesund, am nächsten sind wir krank. Ja, wir sind so vergänglich, so zerbrechlich. Und genauso wie der Arme geht es dem Reichen. Die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. Nee, das, was so gut ausgesehen hat. Ein dementer, seniler, Reicher mit Schlaganfall, dem die Schlatze aus dem Mund tropft, schaut genauso vergänglich aus wie ein seniler, dementer Armer. Sind gleich, gleich vergänglich. Auch so wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Also ist das Bild, was er sagt, genauso wie der Reiche ein armer Sünder ist vor Gott und gerettet ist aus Gnade allein und genauso vergänglich ist wie der Arme. Wir werden nicht ewig hier wohnen, wir werden auch nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Wir können uns investieren in die Ewigkeit, vorausschicken ein Stück weit, gell? Indem wir ins Reich Gottes investieren. Wirklich, wenn wir Jesus hören in der Bergpredigt, ist Reichtum und Wohlstand eine größere Herausforderung als Armut. Erinnert euch an das Bild mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Warum? Weil Reichtum die Tendenz hat, oder Wohlstand, ich nenne es mal so, wir leben alle im Wohlstand, okay, wir gehören alle zu den Top, 2% der reichsten Menschen dieser Welt. Wohlstand hat die Tendenz, uns unabhängig von Gott zu machen, dass wir uns unabhängig fühlen. Wir brauchen ihn ja nicht wirklich. Wir können uns ja, Geld ist Macht, gell? Wir können uns die Dinge kaufen und schaukeln. Kann uns selbstgenügsam machen, stolz. Also ist es eigentlich herausfordernder noch, als nichts zu haben. Das ist in einer anderen Art und Weise herausfordernd. Aber beide sollen nicht habsüchtig sein. Und in der Urkirche sehen wir, die haben geteilt miteinander, die haben sich umeinander gekümmert. Die Reichen, die mehr haben, als sie gebraucht haben, die haben aufopfernd gegeben. In Jerusalem, in der Apostelgeschichte 2 haben wir gelesen, alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. und sie verkauften ihren Besitz. Stell dir das vor, stell dir deine Bude vor, dein Haus, ja? So konkret war das. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Ihre Häuser, ihre Äcker. Es war eine Riesenherausforderung. Denkt an Pfingsten. Petrus hat gepredigt, 3000 bekehren sich an einem Tag. Wie kümmerst du dich um 3000 Neubekehrte? Das war völlig überwältigend. Wahnsinnige Situation. Ne? Nächsten Tag oder ein paar Tage drauf predigt er wieder, bekehren sich wieder ein paar Tausend. Ja, das war die Situation. Plötzlich sind da tausende neue Geschwister, die alle von überall her gekommen sind und ein paar Jünger in Jerusalem. Und die haben sich echt aufgeopfert. Die haben wirklich aufopfernd gegeben und sind dabei verarmt. Und dann haben die anderen Gemeinden gesammelt für die Geschwister in Jerusalem und haben geteilt. Was für ein Zeugnis, oder? Ein Ausgleich, freiwillig. Wir sprechen hier nicht von Sozialismus oder Robin Hood, der die Reichen ausraubt, um den Armen von dem zu geben. Also kein Machtkampf zwischen zwei habsüchtigen Individuen oder Klassen, wenn wir an Klassenkampf denken wollen. Nein, ein freiwilliges Teilen meines Überflusses mit einem Bedürftigen. Von Herzen, weil ich Jesu Herz habe, weil Jesus mein Herz berührt hat. Ganz andere Motivation. Na, Sozialismus nährt das Anspruchsdenken und Habsucht und es spaltet. Aber christliche Barmherzigkeit wirkt Lobpreis letztendlich und Dankbarkeit von beiden Seiten. Der eine freut sich, dass er von Gott gebraucht wurde und der andere freut sich, dass Gott ihn versorgt hat. Und beide preisen den Herrn und es stärkt die Einheit und die Beziehungen und das Vertrauen auf den Herrn. Wunderbares Abenteuer. Also jeder kann ein Abenteuer erleben, der Reiche und der Arme. Frage ist, wo ist unser Herz? Und ich mag das so an der Bibel, wir haben immer so diese wunderschöne Ausgewogenheit. 1. Timotheus 6, Vers 17. Noch ein Wort an die Wohlhabenden. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen. Das merkt man jetzt schon langsam, wie unsicher der Reichtum ist, gell? 10% Inflation, was macht das mit meinem Aktienfonds? Ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns alles reichlich, er ist so freigebig und wir dürfen es genießen. Vers 18, sie sollen Gutes tun, freigebig sein und bereit, mit anderen zu teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft. So können sie das wirkliche Leben gewinnen, steht da. Also beide Gruppen in der Gemeinde. Wir wollen nicht irdisch gesinnt sein, wir wollen die Ewigkeit vor Augen haben, mit einer ewigen Perspektive leben. Ist sogar wahrscheinlich, dass Jakobus diesen Kontrast zwischen den armen, verfolgten Judenchristen und den reichen, angesehenen Juden, die sie verfolgt haben, im Blick haben. Vielleicht spricht er da von den Reichen gar nicht, von Christen. Da diskutieren die Ausleger. Aber wie auch immer, Gott wacht über den Seinen. Und er ist gut. Er ist ein Versorger und er fordert uns heraus, nicht zu zweifeln an seiner Güte, an seiner Liebe, an seinem Wort, sondern ihn zu suchen, seine Weisheit, seine Gemeinschaft. Wollen wir das tun? Mit unseren Familien, auch als Gemeinde, gemeinsam in der Situation, wo wir jetzt sind, den Herrn gemeinsam suchen, seine Weisheit, die Umstände auch annehmen aus seiner Hand und fragen, Herr, wie können wir wachsen da drin? Wie können wir uns stärken? Von David lesen wir, dass er stärkte sich im Herrn, als seine Leute ihn steinigen wollten. Sollen wir um Weisheit bitten für unsere Situation in unserem Leben, in unserer Gemeinde, unserem Umgang mit Wohlstand und so weiter? Lass uns das tun. Lieber Vater, danke, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir so eine offene Tür haben, dass du so freigebig bist, dass du so gut bist, dass du so treu bist. Und Herr, wir wollen beten, wie die Jünger da damals gebetet hat, mehre unseren Glauben, hilf unseren Unglauben. Herr, wir wollen dir vertrauen. Du siehst unser Herz, du kennst es. Und Vater, wenn wir das nicht wollen, dann mach uns willig, Herr. Reiß diese Doppelherzigkeit, dieses Geteilte aus unserem Herzen und gib uns Herzen nach dir, Herr. Wie David, Herr, ein Mann nach deinem Herzen, der hat auch noch genug Mist gebaut, Herr. Aber gib uns ein ungeteiltes Herz. Und wir wollen dich um Weisheit bitten, Vater. Beten, dass du mit uns gehst, auch in diesen Sommer mit uns als Gemeinde, in den Kindertag, in die Camparbeit, unsere Freizeit, alles, was da auf uns wartet, für uns Umzüge und all dieses Zeug, Vater. Und wir brauchen deine Versorgung, wir brauchen deine Weisheit, Herr. Wir brauchen, dass du diese Gemeinde baust, Herr. Danke, dass es deine Gemeinde ist, nicht unsere Gemeinde, unser Zuhause, aber letztendlich können wir alle dir. Danke, dass wir miteinander unterwegs sein dürfen, an deiner Hand. Du bist gut, Herr. Segne auch alle Missionsprojekte, die wir so haben in Afrika, Vater. Und danke, dass wir das auch erleben dürfen, wie du da versorgt hast. Und können wir auch nur Danke sagen, Herr, dass du so gut bist, selbst in diesen wirklich schweren, schweren, schweren Situationen. Aber du bist am Wirken und daran wollen wir festhalten, weil wir aufs Kreuz schauen und sehen, dass du es wirklich, wirklich, wirklich gut mit uns meinst. Und weil wir vorausschauen und wissen, dass am Ende, egal was hier passiert, am Ende wartet die Herrlichkeit auf uns mit dir. Und dafür sind wir so dankbar. Danke für alle Hoffnung. Stärke du deine Kinder heute durch deinen Geist, Herr. Dass wir gestärkt hier bei der Tür rausgehen und unser Missionsfeld betreten. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen. Amen.